He is the King of Kings and Lord of all, Lord of Lords. Der König der Könige und der Herr der Herren. Das haben eben unsere Geschwister in Kanada gesungen. Und das werden wir demnächst gemeinsam im Himmel singen. Und das hören wir heute auch hier in der Predigt. Jesus spricht ganz hinten auf der letzten Seite der Bibel, können wir das lesen, Offenbarung 22. Ich bin das A und das O, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. Und diese Worte stehen auch inhaltlich über dem gesamten Hebräerbrief, in den wir heute einsteigen. Wir werden diesen Brief nicht annähernd ausschöpfen können, denn er handelt von der Einzigartigkeit und von der Fülle Christi, vom unermesslichen Reichtum der Gnade Gottes. In ihm, so hörten wir eben, in Christus haben wir die Erlösung, nämlich die Vergebung der Sünden. Diese wunderbare Wahrheit leuchtet im Hebräerbrief in vielen Facetten auf. Vor seiner Kreuzigung und Auferstehung hat Jesus seinen Jüngern mitgeteilt: Ich habe euch noch viel zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, kommen wird, er wird euch in alle Wahrheit leiten, der Heilige Geist, er wird mich verherrlichen. Im Hebräerbrief, vom Heiligen Geist eingehaucht, von einem uns unbekannten Autor niedergeschrieben, geschieht genau das: Jesu Namen wird über die Maßen verherrlicht. Aus gutem Grund, denn der Sohn Gottes hat sich für uns erniedrigt bis zum Tod am Kreuz. Deshalb wurde er, der Welterlöser, von seinem Vater zum Herrscher der Welten und der Himmel erhöht. Und er trägt den Namen, der über alle Namen ist. Wir haben es eben gesungen. Er ist der Herr, der Kyrios. Wir werden in den nächsten Wochen, wenn wir durch diesen Hebräerbrief gehen, an vielen Beispielen sehen, das Siegel des neuen Bundes Gottes mit seinem Bund, mit seinem Volk, das Siegel Gottes im neuen Bund mit seinem Volk, Jesus Christus. Er ist auch der Grund und das Ziel des alten Bundes. Er ist die Erfüllung aller priesterlichen Dienste und Opfer, die Erfüllung des ganzen Gesetzes. So wurde er zum einzig wahren Mittler zwischen Gott und Mensch, zum vollkommenen Hohenpriester. Denn er, so steht es im Hebräerbrief im Kapitel 10, er hat mit einem Opfer, mit seinem Opfer am Kreuz, für immer die vollendet, die geheiligt werden. Er uns für immer vollendet. Im Kommen, im Leben, im Sterben und im Auferstehung des Sohnes Gottes ist eine universelle Heilsordnung aufgerichtet worden. Im Namen Jesu Christi und in keinem anderen ist das Heil, bezeugte Petrus vor dem Hohen Priester und vor den Schriftgelehrten nach Pfingsten. Und es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir werden selig werden. Wer auch immer heute, egal in welchem Zustand, egal mit welcher Vergangenheit, sich an Jesus hängt, an ihn glaubt, der hat Teil an der himmlischen Berufung. Auch das ist ein Wort aus dem Hebräerbrief, dem Kapitel 3. Weil wir uns auf Christus und sein Erlösungswerk verlassen können. Deshalb, so lautet eine der zentralen Aussagen im Hebräerbrief im Kapitel 4, deshalb lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Wann haben wir Hilfe nötig? Jeden Tag. Jeden Tag. Und auch deshalb mündet der Hebräerbrief in die gewaltige Proklamation: Jesus Christus gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit. Diese Botschaft richtet sich zunächst an die Hebräer, also an die Juden, die an Jesus Christus glaubten. Heute sagen wir, das sind die messianischen Juden. Sie glauben an Christus, den Messias. Der Brief hat sich offenkundig auch an Suchende gerichtet, an Unentschlossene. Die einen wie die anderen, wie auch uns heute, lädt er zum unbedingten Festhalten an unserem Erlöser ein. Wann wurde der Brief geschrieben? Sofern man genauer hinguckt, sieht man, es geht da noch um aktuelle Opferdienste. Also es geschah offenkundig vor der Zerstörung Jerusalems im Jahr 70 nach Christi Geburt durch die Römer. Und er ruft hinein, das ist nun das Entscheidende, er ruft hinein in eine junge Christusgemeinde, die unter schweren Verfolgungen leidet und unter diesen schweren Verfolgungen auch wächst. Er kommt denen zu Hilfe, damals wie heute, die unter Druck stehen, die in den Verfolgungen wankend werden, auch unter inneren Anfechtungen leiden, wie wir auch, und die sich damals fragten, ob die Rückkehr in das System des Judaismus nicht das Bessere für sie sei. Der ganze Hebräerbrief ist erfüllt von dem Wort: besser, besser, besser ist Christus allein. Ist der Brief, weil er sich damals an diese bedrängte jüdische Christusgemeinde wandte, für uns nicht mehr aktuell? Das System des Judaismus ist ja kein Problem für uns, oder? Es ist für uns von höchster Brisanz, der Brief. Denn wir stehen, die wir uns so schön eingerichtet haben im sogenannten christlichen Abendland, das überhaupt nicht christlich ist, wir stehen in der gleichen Gefahr wie damals die Judenchristen. Wir neigen zur Trägheit im Glauben. Wir halten Stillstand für den Normalzustand, ganz schnell. Wir fliehen in christliche Traditionsformen. Überall entwickeln die sich, auch hier. Fertige Abläufe. Wir alle haben einen Hang zum religiös-gesetzlichen Hantieren und zum Formalisieren, zum Theologisieren. Möglichst soll unser Leben davon wenig betatscht werden. Hauptsache, wir haben es richtig gesagt. Obwohl es doch nach dem Willen Gottes uns nur um das eine gehen soll, um Christus allein. Um unsere fortschreitend engere Beziehung zu ihm. Um ein Leben der Hingabe an ihn. Darum allein geht es Gott. Er pfeift auf unsere Rituale. Das also ist der Hebräerbrief in erster Linie. Es ist ein gewaltiger Ruf zum Glauben an Jesus Christus, vor dem alle religiösen Traditionen und alle unsere Gewohnheiten verblassen, belanglos werden. Jetzt lese ich mal die ersten vier Verse. Nachdem Gott vor Zeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn, den er eingesetzt hat zum Erben über alles, durch den er auch die Welt gemacht hat. Er, Christus, ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens, und er trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort und hat vollbracht die Reinigung von den Sünden und hat sich gesetzt zur Rechten der Majestät in der Höhe und ist so viel höher geworden als die Engel, wie der Name, den er ererbt hat, höher ist als ihr Name. Gott hat geredet. Und er redet auch heute. Für viele mag das wie eine Selbstverständlichkeit klingen. Das ist doch nicht aufregend, ne? Das gehört sich doch so, dass Gott redet. Aber es ist mehr als eine Sensation, dass er zu uns redet. Es ist ein Wunder, dass wir ein Leben lang nicht wirklich erfassen können in seinem Ausmaß. Der Schöpfer des Universums, aller Himmel und Welten, der ganz Unvorstellbare und der ganz Andere, er, der, wie die Bibel sagt, wohnt in einem Licht, zu dem niemand kommen kann und den kein Mensch gesehen hat noch sehen kann, er spricht in unser Leben hinein. Gott teilt sich mit und er offenbart sein Wesen. Er offenbart seine Absichten mit uns, ausgerechnet mit uns, die wir seit dem Sündenfall von Natur aus gegen Gott gerichtet sind. Und hier drängt sich die Frage auf, weshalb tut er das? Die biblische Antwort lautet, weil Gott die Liebe ist. Weil er ein Gott der Beziehung ist, ein Gott der heilsamen Gemeinschaft. Deshalb redet er. Und eben darin ist er der ganz andere. Denn wir sind, nachdem die Sünde uns entstellt hat, ganz auf Ich-Bezogenheit programmiert. Wir denken immer nur noch an uns. Zuerst an mich. Und dann frage ich meine Frau, weshalb denkst du nicht an mich? Das heißt, häufig hätte ich um mich kümmern. Das ist unsere ich-bezogene Programmierung. Und nun kommt aus entgegengesetzten Motiven es zu einer paradoxen Gleichung. Das tut auch Gott. Er denkt immer an uns. An seine geliebten Geschöpfe denkt er, die er am Anfang zu seinem Bild geschaffen hat. Und die sich dann unter teuflischem Einfluss von ihrem Schöpfer abgewandt haben und ihre eigenen Wege gingen. Sie tauschten, wir wissen das, Tod gegen Leben, das sie vorher hatten. Isolation gegen Liebe, die sie vorher hatten. Verzweiflung gegen Freude, die sie vorher in der Fülle hatten. Wir müssen uns das Ausmaß des Betrugs, der Sünde, so richtig vor Augen malen, damit wir eine Ahnung bekommen von der Treue und Macht der wiederherstellenden Liebe Gottes. Dass Gott die Liebe ist und aus Liebe zu uns handelt, ist keine schnell kapierte Selbstverständlichkeit. Das ist die Summe und die Quintessenz des gesamten Alten und des gesamten Neuen Testaments. Da haben wir viel zu tun, um das richtig aufzunehmen. Der große Bibellehrer Erich Sauer, Wiedenest, hat das so in Worte gefasst, ich lese vor, Liebe ist der Urgrund seines Lebens, der innerste Quellpunkt, aus dem sich sein Wesen ewig heraussetzt, das schöpferische Zentrum, das all sein Wirken und Walten erzeugt. Weil Gott so ist, deshalb hat er geredet. Weil er, der Liebende, seine Geliebten nicht ihrem Unglück überlassen wollte. Deshalb fing er nach diesem Sündenfall und nach vielen anschließenden Verirrungen, er fing neu mit uns an, mit seinen Geschöpfen. Und er fing, was typisch für Gott ist, er fing ganz klein an. Mit einem Mann, mit Abraham und mit einem kleinen Haufen namens Israel. Und weil die Israeliten halsstarrig und verstockt, wie du und ich, immer wieder sich verirrt haben, immer wieder ihren Weg suchten und nicht den Weg Gottes, deshalb sandte er ihnen unentwegt Propheten, damit er ihnen wieder zurückhelfen konnte. Und er verkündete ihnen immer wieder seine Bundestreue. Und er gab ihnen mit seinem Gesetz eine gute Lebensordnung für die Beziehung der Israeliten, der Menschen zu ihm und untereinander. Und aus dem Mund des Mose erfuhren die Israeliten, dass euch der Herr erwählt hat, weil er euch geliebt hat. Das ist das Motiv auch da wieder. Bekundet. Aber sie und wir suchten weniger die Gemeinschaft mit ihm, der sich am Sinai als der barmherzige und gnädige und geduldige und treue Gott selber vorgestellt. Trotzdem suchten sie nicht die tiefere Gemeinschaft mit diesem barmherzigen und gnädigen, sondern sie suchten unter Missbrauch des Gesetzes ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten. Kommt uns vielleicht auch bekannt vor. Denn das tun die gesetzlich gestrickten Menschen aller Glaubensrichtungen, ob Juden, ob Katholiken oder Evangelikale, bis auf den heutigen Tag ihre eigene Gerechtigkeit aufrichten wollen. Und sie tun es bis zum letzten Tag dieser Weltzeit vergeblich. Niemand soll meinen, er sei dadurch vor Gott gerechtfertigt, dass er bestimmte Gesetzesvorschriften einhält. Das vollkommene Gesetz Gottes führt vielmehr dazu, unausweichlich dazu, dass wir unsere Unvollkommenheit, unsere Sünde erkennen. Und unsere ganze Hoffnung allein auf Jesus werfen. Das ist der Sinn des Gesetzes. Denn die Gerechtigkeit Gottes, das ist sein rettendes, heilschaffendes Handeln, die ist nur in Christus Jesus zu haben. Deshalb hat Gott in diesen letzten Tagen, das meint immer in der Zeit des Messias, vom ersten Kommen Jesu bis zum Wiederkommen Jesu, das sind die letzten Tage, deshalb hat Gott in diesen letzten Tagen durch seinen Sohn zu uns geredet. Und wenn Gott durch Jesus redet, dann geschieht Neues. Schon die erste Schöpfung, so haben wir eben am Anfang gehört, hat Gott durch seinen Sohn gemacht und er, Jesus, trägt diese Schöpfung mit seinem mächtigen Wort. Das Weltall wird von Christus regiert. Erst recht regiert Christus diese Zeit der Gnade, in der wir leben. Denn das Gesetz, so schreibt Johannes, ist durch Mose gegeben, die Gnade und Wahrheit ist durch Christus Jesus geworden. Weshalb geworden? Ist Gott nicht von Ewigkeit her der gnädige und wahrhaftige Gott? Er ist von Ewigkeit her die Gnade und die Wahrheit und das Leben in Person. Aber in der Dunkelheit dieser Welt wird das nicht wahrgenommen. In der Dunkelheit unseres verfinsterten Verstandes erfassen wir das nicht. Deshalb musste Jesus kommen. Erst als er kam, da wurde das Herrlichkeitswesen Gottes, die Gnade und Wahrheit, greifbar. Es wurde hörbar. Es wurde anschaubar. Es wurde konkret für Menschen, die Jesus begegnet sind, und sie erkannten, in diesem Mann verkörpert sich das Wesen des ewigen Vaters. Johannes schrieb in seinem ersten Brief: Wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das Leben, das ewig ist, das beim Vater war und uns erschienen ist. Darum geht es also im Evangelium und darum geht es im Hebräerbrief, um das wahre, das ewige Leben und für uns um die wahre, die ewige Gottesbeziehung. Diese Gemeinschaft zwischen dem Sünder und dem Heiligen und Wahrhaftigen, die konnte durch die alttestamentlichen Opfer und Ordnungen nicht wirklich hergestellt werden. Da fand eine Vertröstung auf später statt. All diese Ordnungen damals waren vorbereitende Hinweise auf Jesus. Sie waren Schatten der neutestamentlichen Wirklichkeit. Denn Tieropfer können Sünden nicht effektiv wegnehmen. Gott selbst musste seinen Kopf hinhalten. Gott selbst, der in Christus Mensch wurde und damit beide Seiten in sich verbunden hat, er selbst musste das tun, indem er an unsere Stelle trat. Wir, die wir sein Urteil nie hätten aushalten können, sondern auf ewig in Verdammnis geraten wären. So also wurde Jesus beides für uns. Er wurde für uns zum hohen Priester und zum Opfer zugleich. Das hat es noch nie gegeben in der Zeit der hohen Priester. Unvorstellbar tief musste sich Jesus dafür beugen. Unter unsere Schuld beugte er sich und er identifizierte sich so vollständig mit dir und mit mir. Er nahm alle deine Selbstgerechtigkeit und meine, alle deine Bosheit und meine, alle Sünde dieser Welt in allen Formen vollständig auf sich, sodass er zur Sünde gemacht wurde. Für uns. Und indem er die Strafe für meine Sünde und für deine Sünde empfing, deckte er uns, die Sünder, mit göttlicher Gnade zu. Er, der Gerechte, er reichte uns, den Ungerechten, den Mantel der Gerechtigkeit. Bei Jesaja 60 ist das schon angekündigt, 61. Da war kein Abglanz der göttlichen Herrlichkeit zu sehen, als er am Kreuz hing. Unterbrochen war die ewige Liebesgemeinschaft mit dem Vater. Total. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dieser Naturzustand der Menschheit, er war zum Zustand des sündlosen Lammes geworden. Hatte Jesus nicht noch kurze Zeit vorher gebetet, und nun, Vater, verherrliche du mich bei dir mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war? Das hat er gebetet, im hohen priesterlichen Gebet, Johannes 17 nachzulesen. Und er wurde erhört, aber nicht durch Wiederherstellung des vorherigen Zustandes. Es ging um mehr, nämlich um die letzte Enthüllung der brennenden Liebe, der brennenden Retterliebe Gottes, wie sie die Engel und die Menschen noch nie gekannt haben. Und diese erlösende Hingabe seines Lebens am Kreuz, diese äußerste Offenbarung des liebenden Wesens Gottes und dann auch der Auferstehungstriumph des Gekreuzigten. Sie werden in alle Ewigkeit die Herrlichkeit Christi prägen. Das ist das Neue, das eine Neue. Jesus Christus, der nach dem Zeugnis des Johannes im Schoß des Vaters ist. Er wurde als Gekreuzigter und Auferstandener in die höchste Siegerstellung berufen. Alle Macht im Himmel und auf Erden übt er aus. Das hatte er nach seiner Kreuzigung, vor seiner Himmelfahrt, seinen Jüngern gesagt. Und das völlig Neue zeigt sich auch darin, dass Jesus nun einen einzigartigen Herrlichkeitsleib hat, seine erlöste Gemeinde. Der Vater, wir haben es vor etlichen Wochen und Monaten immer wieder gehört, als wir den Epheserbrief durchnahmen, der Vater hat seinem Sohn nach der Auferweckung von den Toten alles unter seine Füße getan und hat ihn gesetzt, der Gemeinde zum Haupt über alles, welches sein Leib ist, nämlich die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Auf dem Thron zur Rechten Gottes des Vaters sitzt nun einer, wie es im Buch der Offenbarung heißt, vor dem sich viel tausendmal tausend Engel und Älteste niederwerfen und ihn anbeten und rufen, das Lamm, das geschlachtet ist, ist würdig zu nehmen, Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Preis und Lob. Das Lamm, das geschlachtet ist. Der Sieger von Golgatha hat seine Wundmale aus der Zeit in die Ewigkeit mitgenommen. Seit dem Tod Jesu am Kreuz ist nichts mehr, wie es vorher war, im Himmel und auf Erden. Durch das Sühneopfer Jesu ist die rettende Gerechtigkeit Gottes vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt ein für allemal unter Beweis gestellt worden. Er hat auf unwiderrufliche Weise gezeigt, dass der gerecht ist, der seine Hoffnung, sein ganzes Vertrauen allein auf Jesus Christus setzt. Das alles und noch viel mehr steckt in dem einen Satz, er hat vollbracht die Reinigung von den Sünden und hat sich gesetzt zur Majestät in der Höhe. Ich werde jetzt nicht jeden weiteren Satz so auslegen, sonst werden wir uns heute Nachmittag erst verabschieden können. Ich überspringe jetzt auch die ganze lange Liste der Gründe, weshalb der Sohn Gottes höher ist als die Engel. Das findet sich im gesamten ersten Kapitel. Und gehe nur noch in einen Satz, und das in aller Kürze, der am Anfang des zweiten Kapitels steht, der uns die Konsequenz des eben Gehörten aufzeigt. Der Satz lautet, darum sollen wir desto mehr achten auf das Wort, das wir hören, damit wir nicht am Ziel vorbeitreiben. Also nun sind wir gefragt. Gott hat zu uns geredet durch seinen Sohn. Er hat uns erlöst durch seinen Sohn. Er hat uns sein Herz geöffnet in seinem Sohn. Er hat uns sein Wort gegeben, sein Ja-Wort. Wie lautet deine Antwort? Wollen wir uns dem Allmächtigen und Barmherzigen dankbar hingeben und sagen, Hauptsache dein Wille geschieht. Er hat mir ja alles Gute gebracht. Was kann ich je von mir erwarten, wenn ich sehe, dass du alles Neue in mein Leben gebracht hast? Wollen wir das als unsere Antwort praktizieren oder wollen wir ihm abwartend und skeptisch und ganz an unsere Vernunft gebunden als höchste Instanz, wollen wir ihm so weiter gegenüberstehen? Wir tun das immer selbst, wenn wir uns selbst und unsere gesellschaftlichen und religiösen Traditionen wichtiger nehmen als Gottes Weisungen und als Gottes Verheißungen. Jesus Christus spricht, ich bin die Wahrheit. Vertrauen wir ihm? Er ist das Wort Gottes in Person. Und im Alten und im Neuen Testament finden wir unentwegt seine Spuren. Wir finden ihn. An Gott glauben heißt eins werden mit dem Wort Gottes. Und indem ich dem Evangelium glaube, werde ich eins mit Jesus selbst. Bleibt in mir und ich in euch, sagt er, Johannes 15. Und dann kommt dieser interessante Satz, Johannes 15, Vers 7. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, dann werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch widerfahren. Es ist also ausschließlich zu meinem Besten, wenn das biblische Wort mein Leben bestimmt. Wenn es mehr und mehr über meinen kleinen Verstand regiert. Wenn es mehr und mehr meine Gewohnheiten verändert. Und das geht nicht ohne inneren Kampf. Wohl dem, der diesen Kampf offensiv aufnimmt. Denn der Kampf des Glaubens, so sagt der Hebräerbrief, Kapitel 12, ist uns bestimmt. Und zu unseren Gunsten wird er immer wieder neu entschieden, wenn wir, auch Kapitel 12, aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und dem Vollender des Glaubens. Leben im Glauben ist ein Beharren beim Wort Gottes. Und es ist ein Beten mit Hilfe des Wortes Gottes. Die tägliche Hinneigung in die Heilige Schrift schafft die einzig tragfähige Grundlage dafür. Nicht immer, aber immer wieder erfahren wir dann, dass das prophetische Wort Gottes ein Licht ist, das da scheint an einem dunklen Ort. Das schreibt Petrus in seinem zweiten Brief. Und überraschend oft entdecken wir, dass dieser dunkle Ort mein Herz ist. Das ist erschütternd und hilfreich zugleich, denn umso wertvoller wird uns ja das Wort der Wahrheit, je mehr wir in unserem falschen Selbstverständnis und in unserer Selbstgerechtigkeit erschüttert werden. Wir brauchen das Wort der Wahrheit in Zuspruch, weil wir auch so schnell entmutigt sind. Ich nenne ein letztes Zitat aus dem Hebräerbrief. Der schreibt da im Kapitel 10, dass wir durch das Opfer des Leibes Jesu Christi ein für allemal geheiligt sind. Das ist das Ende aller fleischlichen Heiligungsbemühungen. Wir sind ein für allemal durch das Opfer Jesu geheiligt. Das heißt, wir gehören, wenn wir an ihn glauben, ein für allemal ihm. Eigentum Gottes, Stempel. Und jeder Rückfall in meine alten Ego-Trips, jeder von uns erleidet solche Rückfälle am laufenden Band, der wird umso schneller überwunden, und umso schneller wird in eine richtige Richtung zum Gekreuzigten umgekehrt, wenn wir uns umso mehr an dieses Wort der Wahrheit halten. Dann werden wir, wie wir eben gehört haben, nicht am Ziel vorbeitreiben. Unser Ziel, das ist die himmlische Herrlichkeit, wo uns Jesus empfängt. Unser Weg dorthin, das ist Jesus selbst, der mit uns geht. Und unsere stärkende Nahrung unterwegs, das ist das Wort der Wahrheit, wieder Jesus Christus selbst. Er ist das A und das O, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. Jesus Christus, zu dir kommen wir als Bedürftige, als Menschen, die nicht annähernd kapieren können, die Fülle der Wahrheit und der Liebe, die in dir Mensch geworden ist, die zu uns spricht in der Bibel, die uns nicht beim Alten hängen lässt. Herr, wir sind auf unterschiedliche Weise sehnsüchtig nach dir. Vielleicht sind wir abgesackt in furchtbare Gewohnheiten, aber für dich ist kein Schrecken zu groß, als dass du nicht hineingehst mit uns in unsere eigene Dunkelheit, ins schwerste Versündigungen. Aber genauso, Herr, sitzen wir häufig in Trostlosigkeiten, in Lügen. Wir machen uns selbst etwas vor, weil wir falsche Worte hören, wenn wir dein Evangelium hören. Lass uns erkennen, dass wir nicht tun, sondern glauben sollen und dass du uns das rechte Tun schenkst. Führe uns heraus aus jeder Selbstbezogenheit. Wir können es nicht. Wir sind Gebundene. Wir sind verteert und verschmutzt. Und wenn wir uns selbst reinigen wollen, wird es umso schlimmer mit uns. So rufen wir zu dir aus der Hilfe, aus der Tiefe unserer Not um Hilfe. Zu dir, dem täglichen, gnädigen, allmächtigen Freund unseres Lebens. Amen.